Um das System zu verändern, muss man das System verstehen. Nur so kann man Systemfehler erkennen, analysieren und beheben. Was wäre, wenn unser aktuelles Verständnis vom System, in dem wir leben, veraltet ist und einer Überholung bedürfte? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich habe mir für dieses Thema heute Dr. Josef Schmelzer eingeladen. Er ist Doktor in Mathematik, Mitglied von HRQ-Gesellschaften, das heißt Menschen, die einen besonders hohen Intelligenzquotienten haben, von Zukunftsgesellschaften und hat einen Abschluss in internationaler Wirtschaft und Verwaltung und macht sich schon seit jungen Jahren Gedanken über Gott und die Welt und die Menschen und den Staat. Herr Schmelzer, herzlich willkommen im Talk.
Dankeschön.
Danke, dass Sie da sind. Wir hatten ja im Vorgespräch auch viel darüber gesprochen. Sie bringen viele Einzelbeobachtungen zusammen, die Menschen vielleicht gar nicht so zusammenbringen würden. Also wo man gar nicht so denkt, dass das vielleicht Systemfehler sind oder sich aus Systemfehlern ergibt oder auch Systemeigenschaften, und sagen auch, dass viele Menschen gar nicht so richtig verstehen, wie Menschengruppen zusammenwirken, wie als Schwarm zusammenwirken. Vielleicht können Sie mal mit so ein paar Einzelbeobachtungen einsteigen und den Leuten erklären, wo es da auch die Parallelen gibt oder wo Sie die Parallelen sehen, dass man mal so ein bisschen Einstieg in Ihr Modell da bekommt.
Ja, Herr Grell, am besten versteht man das, glaube ich, wenn man nicht auf der Ebene jetzt des gesellschaftlichen Systems anfängt, sondern einen Schritt zurückgeht. So ungefähr wie in der Feuerzangenbowle. Ja, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist eine Dampfmaschine? Und so stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist eine Kosmos? Komma, in dem es eine Erde gibt, Komma, auf der Menschen leben, Komma, die sich zu Staaten zusammenschließen und so weiter. So, und wenn man das macht, dann sieht man Muster. Und das Muster zu erkennen, ist einerseits etwas, was ein sehr natürlicher Vorgang ist. Wenn Sie einem Kleinkind ein paar Mal eine Katze gezeigt haben, unterschiedliche Katzen, und ein paar Mal Hund, meinetwegen einen Pudel und einen Dackel und einen Schäferhund, und sie zeigen dem Kind, das sonst nichts gesehen hat, jetzt einen Pinscher, dann sagt das wow, wow. Ja? Weil es ein Muster erkennt. Kinder gucken da anders, und die Muster, die man sehen kann, die sind so, dass sie sich in den unterschiedlichsten Welten zeigen, jetzt menschlichen Welten oder Fachwelten. Denn die Welt an sich, die ist eine. Ja? Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Chemie und Philosophie. Mhm. Oder Biologie und
Physik. Eine Realität, auf der die verschiedenen Muster auch erkannt werden.
Sondern das sind unsere Kästchen, die wir aus guten Gründen gemacht haben. Und diese Gründe stiften uns großen Nutzen, aber sie beginnen Schaden zu stiften, wenn wir vergessen, dass die nur Teile von etwas Größerem sind und dass wir einige Verbindungen abgeschnitten haben. Denn wenn zum Beispiel chemische Reaktionen stattfinden, dann stehen da natürlich physikalische Kräfte hinter. Ja? Und diese chemischen Prozesse, die finden möglicherweise jetzt gerade im linken Leberlappen von Hagen Grell statt und gehören damit zur Medizin oder Biologie.
Kommt drauf an, in welcher Sie denken.
Ja. Jedenfalls ist das ein eines. Und ein Beispiel dafür kann ich mal sagen aus Mitte der 1980er Jahre. Da hatten wir von der Mensa, das ist so eine High-IQ-Organisation, die war damals noch relativ klein und überschaubar und hatte eine dreistellige Anzahl an Mitgliedern. Heute sind es über 10.000. und hatte ein Jahresevent. Damals war ein richtiger Hype. Mensa. Sogar die Bild-Zeitung, die schrieb in so einem kleinen Kästchen, heute treffen sich die Einsteins und Goethes. Mhm. Und wir hatten, weil das so ein Hype war, auch zwei Journalisten dabei. Die hatten ordentlich angefragt und da hatten wir gesagt, ja, wenn die nicht stören, dann sollen die ruhig dazukommen, dann sehen die, dass wir ganz normale People sind. So. Wir sind also etwa 1984 oder so und da sitzen die, nachdem wir unseren Kram so gemacht haben und sitzen da in dem Vorraum, so wie hier, und da war auch so ein Rondell, da sitzen die beide links neben mir und kriegen mit, wie sich drei oder vier von uns da hinten auf dem Stuhl sitzend über die Möglichkeit von Computerviren unterhalten. Und da sagt mein Nachbar zu seinen Kollegen, das sind so ein paar Überintelligente, bei denen es die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn verschlagen hat. Ist doch klar, ein Computer, der kann sich doch nicht erhalten. Ich kriege das mit und sage zu dem, Virus ist ein Prinzip, das zu seiner Lebensfähigkeit einer gewissen Minimalkomplexität des Environments bedarf, die bei unseren heutigen Systemen wohl schon überschritten ist. Drehe meinen Kopf wieder nach rechts und kriege aus dem Augenwinkel mit, wie der zu seinem Nachbarn so macht. Habe ich doch gleich gesagt. So, ich spätestens 1992, als der bekannte Computervirus Michelangelo weltweit Millionen Computer lahmgelegt hatte und es auch auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft hatte, da in ganz kurzer Zeit, innerhalb von Tagen, als ob man einen Schalter umgelegt hätte, sprachen die Menschen ganz selbstverständlich von Computerviren. Ich wusste damals schon, dass wir zu einer Koevolution von Viren und Immunsystemen kommen werden. Das ist nämlich so. Auf der Ebene der Prinzipien findet ein Tanz statt. Und ob sich der auf der Ebene der Phänomene in den Mustern von Aminosäuresequenzen ausdrückt oder in den Mustern von Bitsequenzen. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie Schach spielen, einmal mit rechteckigen Holzfiguren und einmal mit runden Elfenbeinfiguren. Das sieht anders aus, ist aber im Grunde das gleiche Spiel. Und wenn Sie heute Ihren Computer einschalten und es spielt sich automatisch das Update des Virenscanners hoch, dann ist das der aktuelle Schritt in der Koevolution des Immunsystems. So. Das ist ein Beispiel, welches, wenn ich es heute erzähle, bei denen, die etwas jüngeren Baudatums sind, nur ein Lächeln hervorruft, und zwar über die Dummheit der Leute, die damals sowas gesagt haben, Computer
das nicht kann für sich möglich nicht erkennen. Haben.
Ja, ein Computer kann sich nicht erkälten. Aber das waren alle. Mit Ausnahme von ein paar versprengten Leuten. Und deswegen habe ich mir auch was anderes einfallen lassen. Das habe ich vor einem anderthalben Jahr, da gab es das erste Europa-Jahrestreffen von Intertel, das ist so eine andere, etwas exklusivere High-IQ-Organisation, da sind wir in Europa über 150.
Bei Mensa ist ja der Zugangskriterium, dass man einen IQ von 130 hat,
ja, deren Messung. Da waren die, im Grunde genommen sind die auch relativ niedrig, die Kriterien, aber immerhin, man kann mit diesen, oder andersrum, man kann davon ausgehen, wenn man in bestimmten Umgebungen ist, dass bestimmte Bälle, die man wirft, aufgefangen und zurückgeworfen werden. Mhm. Und man hat nicht so viele Reibungsverluste. Im Grunde genommen sind diese High-IQ-Gesellschaften auch so etwas wie Selbsthilfeorganisationen. Denn so wie den Club der langen Kerls, die haben alle die gleichen Probleme, irgendwo die richtigen Klamotten zu kriegen oder die richtigen Frauen kennenzulernen, obwohl es auch Ausnahmen gibt. Ne? Ich weiß noch, einer der bekanntesten Sumotori, das war Akebono, der hatte so 224 Kilo und war um die 2 Meter und war Yokozuna, das ist in Japan der Sitz der göttlichen Kraft. Und der hatte dann eine Schauspielerin geheiratet, die sehr bekannt war. Also diese nach europäischen Kriterien unansehnlichen fetten Männer, die übrigens einen höheren Muskelanteil haben oder einen geringeren Fettanteil als ein 80 Kilogramm Büroangestellter. Das sieht man aber da nicht, was die für Muskelberge darunter haben. Der hat dann also so eine Person Anfang der 40er Kilos geheiratet. Und da gab es eine Zeit lang dann Übertragungen, wo Alexander von der Gröben, immer wenn Akebono spielte, wenn der auftrat, wo eine Frage so kunstvoll nicht ausgesprochen wurde, das war schon ein Vergnügen. Also die langen Kerls, die haben gemeinsame Probleme und können sich gegenseitig damit Tipps helfen. Und außerdem gibt es dann nicht nur lange Kerls, sondern auch lange Frauen. Und also so eine Funktion haben die auch. Aber sie haben eben auch die Funktion, dass es Dinge gibt, über die man sich austauschen kann.
Genau, und da sind
die,
wir auch.
Die andere nicht haben. Und da wollte ich jetzt als zweites Beispiel drauf kommen. Ich war gebeten bei diesem Treffen, das ging vom 30. April bis 6. Mai, also eine Woche, den Eröffnungsvortrag zu halten und hatte da ein paar Themen zur Disposition gestellt. Und da hat man Folgendes ausgewählt. Phänomen 1. Wir alle sterben einen programmgemäßen Tod, so zwischen 60 und 120. Phänomen 2. In einem fundamental islamischen Land findet sich kaum ein anspruchsvolles technologisches Produkt, welches dort erfunden, entwickelt, hergestellt, vermarktet worden ist. Frage. Was haben diese beiden Phänomene miteinander zu tun? Wenn Sie jetzt an irgendeine Universität gehen, da wird man Ihnen vielleicht sagen, Quatsch, das hat nichts miteinander zu tun. Vielleicht sagen Ihnen auch ein paar Leute, die sich für Intellektuelle halten, dass das hier geradezu religiös diskriminierend sei und wann jemand stirbt, das hat doch nichts mit seiner Religion zu tun. Damit benutzen die dann Sätze, in denen teilweise die gleichen Worte vorkommen wie in dem Satz, den ich gesagt habe. Das ist aber dann auch schon. Also wohin ich das Auditorium dann in einem Vortrag in einem Spaziergang von 90 Minuten etwa geführt habe. Das war an den Aussichtspunkt, wo man wunderbar sehen kann. Die sind in diesem Universum äquivalent. Die sind Manifestation desselben
Prinzips.
So wie Computervirus und biologischer Virus Manifestation desselben sind, so sind diese beiden Phänomene Manifestation desselben. Im Hintergrund steht, dass biologisches Leben und sozioökonomisches Leben, Energiespiele, sind, die auf den gleichen Grundregeln basieren. Im einen Fall ist die Energieeinheit Kalorie oder Joule, im anderen Euro oder Dollar. Und wenn Sie dann in so einem Ambiente sind, da haut auch niemand mit einer deplatzierten Frage dazwischen. Das ist wie bei einer geführten Bergwanderung, wo man mit dem Bergführer geht durch ein Gelände, wo man noch nie gewesen ist und zum Schluss einen wunderbaren Ausblick hat. So, diese beiden Beispiele mit Computervirus, biologischer Virus oder unser programmgemäßer Tod und fundamental islamische Gesellschaft, Da sind wir beim letzten Beispiel schon ein bisschen in einem Bereich, wo man ahnen kann. Ja, Karl Valentin sagt, ich höre was riechen, wo man ahnen kann, dass Dinge auf eine Weise zusammenhängen können und beeinflusst sein können, die wir uns zunächst gar nicht vorstellen.
Die nicht so offensichtlich sind. Vielleicht, bevor wir da direkt einsteigen, noch mal kurz auf die Zusammenfassung für die Zuschauer. Also wir sind jetzt quasi auch ein bisschen den Weg gegangen und haben uns angeschaut, dass es verschiedene Prinzipien bzw. verschiedene Prinzipien ja geben kann, die sich aber auch in verschiedenen Themenbereichen manifestieren können, eigentlich das gleiche Prinzip sind, aber dadurch, dass wir auch mit verschiedenen Brillen, die wir uns quasi auch selber gebastelt haben über die Zeit, die als verschieden wahrnehmen, aber eigentlich das Gleiche ist. Weil wenn man zum Beispiel sich als Mediziner dann die Brille des Informatikers aufsetzen würde, würde man erkennen, Moment, das sieht ja fast genauso aus, wie ich mir das damals oder in meinen Studien dort gesehen habe. Ne? Und jetzt würden sich daraus natürlich wieder Möglichkeiten geben, dort auch Parallelen zu erkennen, auch in der zum Beispiel Behandlung. Der Mediziner hat eine bestimmte Art, mit Viren umzugehen, der Informatiker, und so könnte sich das wahrscheinlich auch gegenseitig befruchten, wenn man denn nur erkennt, dass das auch zusammenhängt. Ne? Habe ich das soweit richtig zusammengefasst?
Wobei wir zu dieser Art des Denkens heute eigentlich nicht geführt werden. Und ich kann mir mal zum Besten geben, das Schöne an der Technik ist, das kann man ja rausschneiden, wie ich dazu gekommen bin. Es gab eine Zeit, ich habe ein bisschen früh Abitur gemacht und dann war ich schon im Mathematikstudium und kriege einen Musterungsbescheid. Da dachte ich so, wenn du dann beim Bund bist, dann wird gesoffen und dann hinterher musst du sowieso wieder von vorne anfangen. Also, und dann ergab sich gerade noch, ich suchte eine Bude, das Studentenverbindung, Bude anbot. Die waren damals mega out. Ich politisch ziemlich uninteressiert, mir war das Schnurz egal, ich bin dahin. Und hatte da eine Bude und musste dann auch Mitglied werden und da kriegt man dann einen Biervater, das ist so der so eine Art Pate, der einen in die Regeln einführt. Und mein Biervater war der amtierende Biersenior. Das ist ein Titel, den gibt es in allen Verbindungen und der ist überall inoffiziell. Das ist der, der die anderen alle unter den Tisch drängt. Und der war also nur mein Biervater. Und irgendwann, nach einiger Zeit, nach wenigen Wochen, hat er mich abends herausgefordert. Da waren wir so, und da hatte der schon einen im Kahn, weil das gehört, also Klitschko fordert keinen Straßenköder raus. Ne? Und, aber so, und am nächsten Morgen hatte die Verbindung einen neuen Biersenior. Und ich habe da im Durchschnitt jeden Abend ein Jahr lang über 30 Bier getrunken.
Über 30?
Über 30, im Durchschnitt. Mhm. Ja, in der Spitze war es deutlich mehr. Und dann bin ich am nächsten Morgen, ich bin trotzdem früh wach geworden, in der Uni. Und habe da im Altbau Käsebrötchen, Kochschinkenbrötchen, Salamibrötchen und einen Kakao. Beste in ganz, gibt es nirgendwo sonst. Und danach bin ich dann ab ins Gebäude und bin durch die Gänge gegangen und irgendwo, wo Skandal war, wo was los war, da habe ich mich eingesetzt. So. Und nach ein paar Wochen passiert das zum ersten Mal, dass ich gucke und sage, Herr Professor, das stimmt doch so nicht. Und der, wieso? Ja, hinter dem, was Sie da sagen, steht doch das und das Prinzip. Und das äußert sich in der Wissenschaft so und so und in der Wissenschaft so und so. Und das habe ich irgendwie ein paar Wochen vorher im Halbtran mitgekriegt. Und dann darf sich das bei Ihnen doch nicht so und so äußern, sondern muss sich so und so und so äußern. Und dann stutzt der. Das sagt, ja, genau so war das ja auch gemeint. Und da hat etwas stattgefunden, was ähnlich ist wie in der Physik das Phänomen der kritischen Masse. Mhm. Ja, da kommt plötzlich etwas Neues in Gang und nur deswegen habe ich wahrscheinlich auch, gut, ich habe auch meinen Weg ins Juridikum gefunden und auch mal bei den ich habe überall mal nachgeguckt. Ne? Die erste akademische Arbeit, die ich im Leben geschrieben habe, war übrigens eine Doktorarbeit in Medizin. Und derzeit ist ja auch Magna Cum Laude für einen erkrankten Freund, die ist Magna Cum Laude durchgegangen. Der war schwer erkrankt und hatte die Termin gebunden. Der hätte die noch besser hingekriegt als ich. Aber trotzdem, 6 Wochen Zeit inklusive Einlesen. Und in der Zeit habe ich nichts anderes gemacht. Aber wie ich dann gesehen habe, Magna Cum Laude, war ich stolz wie ein Sohn, 20 Jahre alt. Ich hätte doch nie, während ich in München promoviert habe und da irgendwelche Sachen, die man für unmöglich hielt, in den Grundlagen bewiesen, hätte ich doch nie noch mit internationalen Eliteabsolventen der Ökonomie und Jurisprudenz erfolgreich im Ausland ein Jahr lang konkurrieren können, wenn ich das nicht gehabt hätte. Ich habe zwar vielleicht auch die wichtigsten Prinzipien der Ökonomie und der Jurisprudenz da gelernt. Oder mitgekriegt, relativ schnell erkannt und mitgekriegt. Aber glauben Sie mir, ich habe keine Riesenwälzer gelesen, weder in den Jura noch in der Ökonomie. Und wenn irgendwas zu beantworten war, dann habe ich mir vielleicht angeguckt, wie die Form der Blüten da hinten ist. Und dann habe ich gewusst, hier muss das so sein. Und das hat regelmäßig gepasst. Ne? Mhm. Und bei den Ökonomen hat es immer gepasst, bei den Juristen meistens, weil wenn es mal nicht bei den Juristen gepasst hat, dann hatte das was damit zu tun, dass ich mir überlegt hatte, wie müssten die Gesetze sein, wenn sie richtig gemacht worden wären. Mhm. Und da hatte ich zwar oft recht, aber nicht immer. So. Das Universum ist also eines. Und das habe ich in diesem Praktischen gefunden dadurch, dass ich ein Jahr lang diesen für mich eher lustvollen Querdurchgang durch alle Fakultäten hatte, mhm, und dann auch manchmal nicht mehr wusste, ob ich jetzt gerade in einer Vorlesung über Altägyptologie saß oder in einer Vorlesung, wo es um Kunstgeschichte ging oder sowas. Mhm. Ne? Gut, also der Hintergrund und sowas kriegen, genau, die Menschen heute nicht mit. Das ist auch verpönt. Das ist auch ein gewisser Sonderluxus, der mir da auf dem Lebensweg zuteil geworden ist. Denn gesellschaftlich könnte man das auch kaum rechtfertigen, wenn jeder sozusagen so einen Weg gehen würde.
Aber nehmen wir das vielleicht als Ausgangspunkt und schauen eben mal drauf. Sie haben ja gerade beschrieben, auch wie es bei Ihnen dazu gekommen ist, eben mit den Möglichkeiten auch da in verschiedene Themengebiete hineinzuschauen und dort eben die Parallelen dort dadurch auch zu sehen. Vielleicht auch noch zusätzlich begünstigt durch den leicht betrunkenen Zustand, der dann gerade auch noch die Kreativität vielleicht gesteigert hat, was wir aber jetzt nicht jedem empfehlen wollen. Wichtig ist aber, dass wir vielleicht jetzt mal quasi zum Konkreten auch kommen, dass wir mal den Zuschauern auch ein bisschen zeigen und erklären, wo sind denn diese Parallelen? Wie kommt das denn zusammen, dass der zum Beispiel im fundamental islamischen Land dort offensichtlich wenig moderne eigene Entwicklungen, technische Entwicklungen entstehen und gleichzeitig der programmatische Tod zwischen 60 und 120 eintritt. Dass wir da mal sozusagen ein bisschen die Parallelen dort und konkret werden, aufzeigen und konkret werden.
Ja, das hat was zu tun mit einer Sache, am besten, glaube ich, kann ich das so erklären, mit der geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Mhm. Wenn Sie an das Thema Fortpflanzung denken, Energie, Spiel, Leben, dann ist die energieeffizienteste Form der Fortpflanzung die ungeschlechtliche. Ja, das haben alle schon mal gesehen. Genetische Informationssatz verdoppelt sich, Organismus schnürt sich ein, aus 1 macht 2, fertig. Mhm. Nur ganz selten kommt es mal vor, dass 2 Organismen zusammenfließen, etwas Genmaterial austauschen. Aber sehr wichtig, weil es mir das Rätsel gelöst hat, wie es von der ungeschlechtlichen zur geschlechtlichen Fortpflanzung kommen konnte, nämlich durch Intensivierung, Spezialisierung dieses Vorgangs. Energetisch hat die geschlechtliche Fortpflanzung gegenüber der ungeschlechtlichen nur Nachteile. Hier draußen der Baum, den Sie da sehen. Dieses Jahr, wenn der Wind aus der falschen Richtung weht, hat er völlig vergeblich geblüht. Hm. Und wie viel Energie hat er in die Ausbildung der Blüten gesteckt? Denken Sie an die Schildkröte am einsamen Strand, die nur sich fortpflanzen kann, wenn sie der Partner hat. Ja, was wird da an Wanderungsbewegungen genommen? Vielleicht eine der bekanntesten, die des Monarchen in Nordamerika lebend, einmal im Jahr versammeln sich alle, nur damit sie sich da sicher treffen und fortpflanzen.
Der Monarchenschmetterling.
Mhm. Ja, dieser Schmetterling. Denken Sie an die Brunftkämpfe der Hirsche. Ja, sieht man zwar gerne die Leute, die kommen dann auch hin, die Städter. Ne? Wir hatten bei uns, wo ich herkomme, wo der Vater Landtierarzt war, da gab es dann ein, zwei Wirte, wenn die dann so die Städter da hatten, dann sind die raus, haben einmal in die eine Blechgießkanne gehört. Und dann haben die. Aber wenn Sie sich das angucken, real, was die an Energie verballern, nur zum Zweck der Fortpflanzung kommen die doch mit dem ungeschlechtlichen Verfahren direkt erledigt werden. Mhm. Nur Nachteile. Es gibt nur einen einzigen relevanten Unterschied. Der ist, dass im Normalfall die ungeschlechtliche Fortpflanzung nur identische Kopien herstellt, während die geschlechtliche Fortpflanzung ein Verfahren ist zur systematischen Herstellung ähnlicher Vielfalt aus einem gegebenen Satz genetischer Informationen heraus im Genpool. Mhm. Und dieses Verfahren findet sich bei allen höheren Lebewesen. Die Tatsache, dass sich alle höheren Lebewesen ausschließlich des Verfahrens der geschlechtlichen Fortpflanzung bedienen, das ist nicht das Ergebnis eines asthenisch innovationsverliebten Privatgelehrten in einem weißen Marmorturm. Das ist das Ergebnis des längst anhaltenden, objektivsten und gnadenlosesten Prozesses, den dieser Globus hier gesehen hat, nämlich der biologischen Evolution seit mehr als einer Milliarde Jahren. Das heißt, der Nutzen der Vielfalt für Komplexität ist die qualitätsgehärtetste Information, über die dieser Globus verfügt. Ich kenne keine, die noch qualitätsgehärteter ist. Mhm. So. Allerdings ist das in einem ganz bestimmten Kontext. Auch da ist ein Tanz. Da tanzen zwei Partner. Das eine Prinzip ist das Prinzip, welches auf Gleichgewicht hin orientiert ist. Und das andere Prinzip ist das Prinzip, welches das fast erreichte Gleichgewicht immer wieder aufs Neue ins Ungleichgewicht stürzt. Wir nennen das zum Beispiel in der Ökonomie oder im Industrie nennen wir das Innovation und Standards oder so. In der Biologie. Zum Beispiel setzt die Hyäne den Standard für die Grundgeschwindigkeit der Gnus. Mhm,
mh. Ja? Der nicht schneller ist als die Hyäne, der hat verloren.
So. Die Innovation, das Neue, die Vielfalt, für sich genommen, die hat überhaupt keinen Nutzen. Ja, wenn ich irgendwo statt einem Stück Mist. 10 Stück Mist habe, habe ich nichts gewonnen. Erst wenn ein zweiter Partner dazukommt, der mir von den 10 Sorten Mist die 7, die am meisten stinken, wegräumt, dann habe ich plötzlich ein Verfahren, welches uns von der Jauche geraden Weges zum Eau de Cologne führt. So. Das heißt, das ist, das, was wir hier haben als biologische Evolution, ist sozusagen die einfachste denkbare Realisierung eines göttlich genialen Prinzips. Mhm. So, und es gibt auch bei der Vielfalt, wie bei den meisten Dingen, gibt es etwas, was zu wenig ist, dann gibt es einen Bereich, der richtig ist, und dann gibt es einen Bereich, der zu viel ist. Und so ist das auch, wenn Sie etwa eine Gesellschaft haben, die braucht Zusammenhalt, aber die braucht auch Neues. Wenn zum Beispiel spricht man da von den Jägerhirnen und den Farmerhirnen. Die Farmerhirnen, das sind die Beständigen. Ne? So ein, und die Jägersammler, die guckt hier, guckt da, guckt dort. Das hat was zu tun mit auch dem Pegel von bestimmten Substanzen im Hirn.
Testosteron, Östrogen zum Beispiel.
Ja, oder auch andere. Und ich bedauere das, weil das dazu führt, dass mancher kreative junge Mensch durch die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, ich bin zum Beispiel so jemand gewesen. Mhm. Ja, ich habe in der Schule gar nichts gelernt. Nachmittags bin ich immer mit dem Vater auf Praxis. In der Schule habe ich gar nichts gelernt. Ich habe nur zum Fenster rausgeguckt. Ich habe mich ernsthaft gefragt, auch in höherem Gymnasiastenalter, wie man überhaupt so etwas wie ein, also alle sind doch durch die Schule gegangen. Und die müssen doch alle wissen, dass das nur ein unproduktiver, destruktiver Krampf ist und warum die Dinger trotzdem noch existieren. Also so fremdartig war mir das. Und gleichzeitig, ja, ich habe dann meinen Weg gefunden, indem ich die ungewöhnlichsten Streiche ausgedacht habe und sowas dazu führte, dass wenn irgendwelche Dinge passierten, die Lehrer gleich wussten, wer es war, aber es nie wirklich zeigen konnten.
Die haben dann auch Mustererkennung durchgeführt. Ist der Streich, ja, der Streich ungewöhnlich, dann ja, war es sicher der Josef Schmelzer.
Genau so. Davon will ich jetzt nicht anfangen zu erzählen, weil wir nur ein paar Stunden Zeit haben. Ich habe das aber mal gemacht, eine Nacht durch. Und das waren, also jemand sagte dann hinterher, das ist besser als Feuerzangenbowle, aber das waren Dinge, die real stattgefunden haben. Nur Zusammenschnitt aus vielen Jahren Gymnasialzeit, da passiert viel. Also die...
ja, wir hatten die Prinzipien, vielleicht, dass wir auch da mal einsteigen.
Ja.
Und wir hatten das einerseits Gleichgewicht und einerseits auch das Ungleichgewicht, genau. Und was in der Vielfalt
wenn,
eben diese.
Und wenn Sie da jetzt, also es gibt ein richtiges Maß, wollte ich auch noch dazu sagen, werden wir später noch drauf kommen, werden wir diese Aussage nochmal brauchen. Jetzt Fundamental-Islam. Hat nichts zu tun mit der Religion des Islam. Wir haben das Gleiche beim Fundamental-Christentum. Nur präsentiert sich das etwas kultivierter und weniger aggressiv, als es der Fundamental-Islam heute tut. Und ist deswegen nicht so nah am Prinzip der ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Aber wenn Sie sich mal angucken, im Bible Belt, in den USA, haben sie eine deutlich geringere Innovationsdichte als an der West- und Ostküste. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Nur, auch wenn Sie sich mal angucken, China. nach dem Jahrhundert der Schande, das war vorher, war das ein offenes System, welches regen Austausch hatte. Zu dem Zeitpunkt, als verfügt und umgesetzt wurde, dass in China alle Schiffe verbrennt, weil man sagt, wir sind dem Rest der Welt so weit voraus, wir können von denen nichts profitieren.
Mhm, okay. In welchem Jahrhundert war das?
Weiß ich nicht mehr. Mhm. Da hatten die Chinesen mehr Schiffe als die US Navy heute. Die haben dann eine Zeit lang verstärkt durch Unterdrückung, Opiumkrieg und alles Mögliche und dann durch Mao, Kulturrevolution und so, haben die eine Zeit in, sagen wir mal, Jahrhundert der Schande und sehr nah am Prinzip der ungeschlechtlichen Fortpflanzung gelebt. Und da sind in China auch Leute an Hunger gestorben, nicht zu wenig. Ja, das wird irgendwann mal richtig transparent gemacht werden. Da ist viel passiert, aber der Mao, dem war das egal, ob da jetzt nur, also 100.000 oder auch 1 Million, da zählt nicht viel.
In welchem Kontext müsste man dort die ungeschlechtliche Fortpflanzung sehen? Ist das die
geistige
Idee?
Ich bin genau auf dem Weg.
So, alles klar.
Da ist die, also das können Sie in der Reihe rausschneiden. Nochmal, da war also der, also in dieser Zeit war die Jahrhundert der Schande, Kulturrevolution und so, das war nah am Prinzip der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, da wurde nur das eine Gleiche zugelassen. Ja? So wie beim fundamentalen Islam, der Joschka Fischer noch nach Teheran musste, weil da einer einen Kopf abgeschlagen kriegen sollte, der selbst deutscher Moslem war, weil er mit einer, weil er da gegen was verstoßen hatte. Seit wann entwickelt sich China wieder? Wenn Sie da mal nachschauen, dann können Sie einen Urheber finden, eigentlich ein Wort oder ein Satz. Und der Urheber, das ist Deng Xiaoping. Und sein Satz ist, lass 100 Blumen blühen, womit er Vielfalt nicht nur zuließ, sondern geradezu zu ihr aufrief. Und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist nun eine ganz andere Art von System. Sie finden das gleiche Muster auch nochmal, wenn Sie sich angucken, wenn Sie sich Japan angucken. Die waren so zurückgefallen, nachdem sie sich so abgeschottet hatten hinter den Rest der Welt, dass die dann gemerkt haben, ui, so geht das nicht. Und haben dann in einer Art Geheimaktion quasi ihre fähigen jungen Männer in die ganze Welt geschickt, damit die die Vielfalt brachten. Und zwar die nützliche Vielfalt. Das ist etwas, was zum Beispiel den Europäern in der derzeitigen Diskussion manchmal fehlt, auch den Deutschen, auch wenn es um Nachhaltigkeit geht oder sowas. Also da ist vielfach noch die Fähigkeit vorhanden, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und manche, die trennen sauber die Spreu vom Weizen und entscheiden sich dann für die Spreu. Mhm. Ja? So kommen sie natürlich nicht zum Eau de Cologne, sondern dann baden sie eher in der Jauche. Und da sind wir im Augenblick manchmal bei. Das hat aber was zu tun damit, dass die Prinzipien nicht erkannt und umgesetzt werden, einfach nicht bekannt sind. Also damit wäre eigentlich zum Prinzip geschlechtliche, ungeschlechtliche Fortpflanzung, Vielfalt, Fortschritt schon mal, meine ich, Relevantes gesagt. Es ist auch so, dass eine gewisse Lebhaftigkeit und ein gewisses Maß an Dynamik in dem Genpool sich positiv auswirkt. Das heißt, Wenn ich mal auf das aktuelle Beispiel der Migration komme, dass zwar die Art und Weise, wie das in Deutschland gehandhabt worden ist, mehr als zweifelhaft ist, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, dass aber ein gewisses Maß an Auffrischung und Vielfalt durchaus sinnvoll ist. Nur wenn ich dann auch wieder den zweiten Tanzpartner nehme, dann in der freien Wildbahn sorgt er dafür, dass diejenigen, die am wertschöpfungsstärksten ins Töpfchen kommen und nicht die anderen. So gesehen haben wir in den letzten paar Jahrzehnten in Deutschland, nicht nur in Deutschland, eine Rückwärtsentwicklung. Das ist nicht gravierend. Kambodscha hat das viel schlimmer gehabt, wo jeder, der ein bisschen selbstständig denken konnte, in höchster Lebensgefahr war. Bei uns wird nur tendenziell der Mittelstand ausgerottet. Das ist also eine sehr schwache Form von Dezimierung einer bestimmten, von Trägern eines bestimmten Merkmals. Des Merkmals, das eigentlich der Gesellschaft gut tut. Mhm. Und die Leute, die das machen, die dafür verantwortlich sind, sind die gleichen, die auch dafür verantwortlich sind, dass die Gesellschaft sich immer stärker spaltet, dass es immer mehr Arme gibt, der Mittelstand immer kleiner wird und die Reichen immer reicher. Wer diese Leute sind, will ich noch nicht sagen, weil das zu einem Aufschrei führt. Aber die Leute machen das nicht aus bösem Willen, sondern wollen eigentlich das Gegenteil. So wie die schwindsüchtige Großmutter ihren Enkelbabys nicht schaden will oder wie der hingebungsvolle Arzt, der ohne sich lange mit Schönheitspflege seine Hände aufzuhalten, zur hilfsbedürftigen nächsten werdenden Mutter eilt, ihr nichts Böses will. Mhm. Das ist dann eine Frage der Einsicht. Und in manchen Dingen können wir uns nur schlängelnd oder tun es jedenfalls de facto von Irrtum zu Irrtum nach vorne hangeln. Das ist zum Beispiel in der Tiermedizin so gewesen. Eine der interessantesten Krankheiten ist das Milchfieber. Das befällt nur Kühe direkt nach der Geburt, die viel Milch geben. Daher hat die Krankheit ihren Namen. Die Krankheit äußert sich so, die Tiere, die werden dösig, dann irgendwann fallen sie ins Koma und wenn es eine schwere Form ist, sind sie irgendwann tot. So, diese Form der Krankheit, also das war für die kleinen Bauern, so die Nebenerwerbsbetriebe, die dann vielleicht zwei Kühe hatten, war das so eine existenzielle Geschichte. Da hat jemand dann gesagt, was können wir machen? Ja klar, überleg doch mal. Wenn die Kühe geboren haben, dann schießt das ganze Blut ins Euter. Und dann haben die Blutleere im Kopf. Und dazu passt das auch, dass die erst so schwank, dann umfallen und dann Koma. Ja, was muss man tun? Ganz einfach, man muss das Blut wieder zurück ins Hirn drücken. Und dann hat man mit Motorradluftpumpen, mein Vater hat so eine gehabt, ich habe die noch, ich habe die zwar nicht mehr zu diesem Zweck im Einsatz gesehen, weil da war man schon zum nächsten Irrtum übergegangen, aber ich habe die noch vor Augen, wie die bei uns steht, die ist später nochmal zur Verwendung gekommen, bei den Speismischern, die hatten nämlich unten so zwei Reifen wie Motorradroller,
Da hat man mit dem Ventil, da hat man die Zitze reingemacht und dann hat man die aber richtig stramm aufgepumpt. Ja, da würden heute die Tierschützer, die würden Amok laufen, obwohl die Tiere, die waren ja besoffen, die haben ja nichts mitgekriegt. Aber die haben überlebt. Bis dann jemand sagt, ja, ja, das scheint Blutleere im Hirn zu sein, aber denk doch mal nach. Was ist denn in der Milch drin? Hä? Ja klar, Calcium, jawohl. Also, in Wirklichkeit ist das Milchfieber Calciummangel. Hä? Mhm. Und wenn dann wieder mehr Blut durchs Gehirn gedrückt wird, dann kommt da natürlich auch mehr Calcium vorbei. Aber Calcium, und dann hat man Calcium gemacht und hat dann spektakuläre. Ich bin selbst dabei gewesen, das ist übrigens der eine Fall, wo ich sagte, dass ich im Alter von 6 Jahren, ich war schon 6, aber noch nicht eingeschult, ein 4-köpfiges Veterinärkonzil outperformt habe. Das war in diesem Fall Milchfieber. Mhm. Und das Tier, das war, aber für jede Krankheit, die vorgeschlagen wurde als Diagnose, gab es Gründe, warum es das nicht sein konnte, obwohl es so aussah. So auch für Milchfieber. Und ein Kind guckt anders. Ich hatte das schon ein paar Mal gesehen, habe gesagt, das ist ein Wauwau. Ja? Auch wenn das jetzt einer ist, wo die studierten Tierärzte dann schon vor Bäumen den Wald nicht mehr sahen.
Manchmal ist man betriebsblind.
Ja, ja, ja. Und das Kind, gut, für ein Kind, ich wüsste da heute nichts von, weil ich hatte den Vater am Hosenbein gesohn und Papa, die Kuh hat Milchfieber. Und die Erwachsenen weiter. Niemand hatte sich um den kleinen Jungen gekümmert, der drum rumging und sich das Tier genau anguckt. Das war schon so weg. Es waren schon Herzaussetzer da, die Atmung schon ganz flach. Sie konnten aufs Auge drücken, keine Reaktion, nicht mal ein Mikrozucken. Auge ist entwicklungsgeschichtlich relativ nah am Hirn. Und dann ich wieder, Baba, die Kuh hat Milch. Und dann sagt er, ja, wir wissen nicht, was die Kuh hat, ja. Wir sehen, es geht mit ihr zu Ende. Ja, wenn wir nichts machen, ist sie in einer halben Stunde tot. Ja. Der Junge sagt, ich habe Milchfieber, die hat Milchfieber, ich bande die jetzt auf eigene Kappe auf Milchfieber. Gibt es Einwände? Gab keine. Als wir eine Stunde später wegfuhren, stand die Kuh und fraß. Für ein Kind ist das normal. Das weiß die Erwachsenen, die haben alle Tomaten auf den Augen. Ne? Die kriechen auch rum und suchen die Brille und das Kind sagt, hier, da ist sie doch. Da sagen die, ach so. Nur die Erwachsenen, die machen dann so ein Gewesen darum, dass der kleine Josef da nur da, und nachdem da 2-3 Mal drüber gesprochen, nur deswegen weiß ich das jetzt noch. Also jedenfalls, das war Calcium. Bis dann jemand sagte, ja, anscheinend ist das ein Calciummangel. Aber Herr Kollege, nun denken Sie doch mal nach. Sie kennen doch die Physiologie des Rindes. Ja, so. In Wirklichkeit fehlt da ein bestimmtes Nebennierenhormon. So. Und das war also zu dem Zeitpunkt, zu dem ich aus der Veterinärmedizin, aus der Praktizierten ausgestiegen bin, immer nur als Assistent meines Vaters, war das der gängige Stand. Also 3 verschiedene Theorien, jede funktioniert, jede nachfolgende erklärt auch, warum die vorhergehende anscheinend funktioniert hat oder anscheinend war und funktioniert hat. Und so hangeln wir uns also vorwärts und in der Wissenschaft manchmal auch. Es gibt eigentlich nur wenige Wissenschaften, wo das nicht und die Mathematik ist. Die, wo sich anders verhält. Aber wenn man sich auch in der Physik anguckt, ja, da gehen wir immer weiter, bis wir an eine Grenze kommen, wo wir sagen, oh, ja, hier passt es nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns was Neues überlegen.
Vielleicht auch gerade, dass wir diesen Gedanken noch für ein Schlussstatement noch verwenden. Wir haben quasi auch gehabt, dass einerseits die ungeschlechtliche Geschlechtsfortpflanzung, andererseits auch die Prozesse von Gleichgewicht und der Fortentwicklung, der Reibung. Dann haben wir die Vielfalt auf der anderen Seite gehabt, die nämlich aus den Prinzipien entsteht, zum Beispiel aus der geschlechtlichen Fortpflanzung und dann aber auch das Prinzip der Auslese, was dann wieder nötig ist, um dort eben richtig auszuwählen, welche Exemplare, die dann entstanden sind, quasi am günstigsten sind. Manchmal ist das eine Systemfrage, was das System für eine Umgebung bietet, sodass diejenigen sich dann fortsetzen. Manchmal müssen wir jetzt, weil wir die große Freiheit da auch haben, dann eben bestimmte Kriterien aufstellen, gerade da wir die Gesellschaft ja auch selber gestalten, wie sich das Ganze fortentwickelt. Was ist vielleicht, und wir haben auch noch quasi gehört und besprochen, dass sich verschiedene Prinzipien eben an verschiedenen Stellen wiederfinden und die Fortentwicklung dieser der Erkenntnisse auch auf Basis von Prinzip zu Prinzip wandert und uns da quasi auch einen Fortschritt bringt. Welchen Ansatz sollten wir vielleicht gerade verwenden, um die Gesellschaft von dieser selbstzerstörerischen Komponente, die offensichtlich teilweise auf Unwissenheit, teilweise auf der Wahl des falschen Prinzips basiert, in eine richtige Richtung zu lenken?
Gut, das wäre eigentlich nach diesem sehr allgemeinen Spaziergang, den ich jetzt thematisch so gemacht habe, anscheinend ohne Konzept, sondern nur lustgesteuert, mal hier, mal da geguckt, wäre das ein eigener thematischer Gang. Der würde unter das Thema Wertschöpfung zu stellen sein. Wertschöpfung hat drei Dimensionen, ökonomisch, ethisch, emotional. Es ist kein Zufall, dass man zum Beispiel die moralischen Werte im Deutschen mit dem gleichen Wort, nämlich Werte, wie die ökonomischen hat. Schauen Sie mal nach, wie es in anderen Sprachen ist. Die Sprache ahnt oder weiß manchmal Dinge, ohne die drei Dimensionen, ökonomische, ethische, emotionale Wertschöpfung, also Geld, Sinn, Freude, sind auch umso stärker in einem System synergetisch miteinander verbunden, je mehr Transparenz im System ist. In einer Welt mit wenig Transparenz kann ich Ihnen vortäuschen, einen Wert zu bieten, nehme Ihr Geld und laufe weg. In dieser Welt ist auch noch der Satz zu Hause, ja Jung, was willst du noch? Willst du die Welt verbessern oder willst du Geld verdienen und deine Familie ernähren? Je mehr Transparenz im System ist, umso mehr kann ich nur Geld verdienen, indem ich ethisch und ökonomisch und emotional eine wertschöpfende Einheit präsentiere. Ja, das erleben Sie auch, oder jeder Personalchef weiß das, dass ein Mitarbeiter sogar bereit ist, außer er braucht es ganz dringend, auf 100 Euro im Monat zu verzichten, wenn er dafür etwas tut, wo er sich wohlfühlt, wo ihm vielleicht der Chef auch sagt, gut, dass du da bist, ohne dich würde das hier nicht so laufen, das weißt du, du bist wichtig. Und wo er selbst auch das Gefühl hat, das ist sinnvoll, was ich hier tue, das ist wertvoll, das bringt die Welt nach vorne. Also ich würde sagen, eins der Prinzipien ist, dass man sich auf Wertschöpfung fokussiert und ein anderes Prinzip wird sein, dass man sich auf die richtige Betrachtungsform konzentriert. Das ist nämlich nicht der Fall. Im Vorgriff nur, so wie es in der Physik drei Welten vermeintlich gibt, nämlich einmal die Welt, zum Beispiel dieses Stifts oder des Apfels oder der Eisenkugel, wie die fällt, das hat Isaac Newton beschrieben. So. Dann gibt es die Welt der Elementarteilchen. Da sind wir erst viel später in der Physik zugekommen. Das ist die Quantenmechanik. Und die gehorcht ganz anderen Gesetzen. Obwohl es doch die gleiche Welt ist. Obwohl der Stift und das Glas Wasser aus lauter einzelnen Elementarteilchen zusammengesetzt sind. Gucken sich die Gleichung an, völlig andere Welten. Und so ist diese Bundesrepublik Deutschland, die ist so ein Stift oder so ein Glas Wasser. Und wir haben noch überhaupt nichts, was den newtonschen Gesetzen und den newtonschen Begriffen entspricht. Wir haben nur eine komplizierte Welt, begriffliche Welt, Erklärungswelt der Elementarteilchen. Und die ganzen physikalischen Ansätze auf der Ebene des Stifts, also die sozialen Ansätze für den sozialen Makrokosmos, stammen alle aus der Begriffswelt der Quantenphysik und sind teilweise falsch, teilweise sogar Ursache für Entwicklungen, die das Gegenteil vom Angestrebten darstellen.
Mhm. Wieder eine systemische Parallele auch oder wieder zwischen Prinzipien einerseits auf der Physik transportiert auf das gesellschaftliche Modell. Ich denke, wir machen hier einen Punkt und werden das Gespräch auf jeden Fall in einer anderen Form fortsetzen, sodass unsere Zuschauer auch mal in den Lösungsansätzen mal ein bisschen eintauchen können, die wir dann bearbeiten. Herr Schmelzer, vielen Dank, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, wie ich anfangs schon gesagt habe, das Systemverständnis ist ein zentraler Punkt, der wie wir mit dem System umgehen, wie wir das System transformieren und wie wir darin leben, bestimmt und dafür auch die Vorlage bietet. Und das Verständnis von Prinzipien und das Leihen von Prinzipien aus anderen Kategorien, aus ökonomischen, aus sozialen, aus ethischen, aus der Physik, aus der Mathematik, kann diesen Prozess bereichern und überhaupt erstmal ein Grundverständnis dafür bieten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.